Ich möchte euch einfach sagen, ich freue mich, hier zu sein heute Morgen bei euch. Danke, das baut den Prediger auf und gibt Mut, es noch krasser zu sagen, als es schon im Konzept steht. Hey, ich mag euch irgendwie, ich weiß nicht, es ist schön, in eure Gesichter zu schauen. Predigen bei euch macht Spaß. Du meldest dich und hast eine Frage. Hau raus. Ja, genau. Ich habe in Sprachen gebetet, wie viele hier auch. Wir sind ja eine Pfingstgemeinde und wir glauben, dass Gott uns auch, nachdem wir Jesus kennengelernt haben, mit seinem Heiligen Geist taufen kann. Und ein Zeichen dafür, dass man die Taufe im Heiligen Geist hat, dass man auch in Sprachen reden kann, sind Worte, die der Geist Gottes einem in den eigenen Geist eingibt und die der Mund dann ausspricht. Manchmal hat man eine Auslegung dazu, manchmal auch nicht, aber man weiß, dass es ein Lobpreis zu Gott ist, den man aus den eigenen Gedanken vielleicht so gar nicht formulieren könnte. Darum ist das Sprachengebet auch für uns alle so wichtig und auch manchmal in der Gemeinschaft wichtig, auch wenn keine Auslegung da ist, einfach weil wir miteinander uns eins machen und den Heiligen Geist durch uns reden lassen. Wenn ich hier natürlich predige, rede ich nicht in Sprachen, weil dann kann es keiner verstehen. Und da sagt Paulus, dann red lieber auf Deutsch oder Englisch oder irgendwas, was jemand interpretieren und auslegen kann. Aber manchmal ist dieses gemeinsame in Sprachen beten ungeheuer wertvoll und kraftvoll. Genau, ich habe es auch nicht verstanden. Gott hat es verstanden. Es ist etwas, was der Heilige Geist durch mich zu Gott zurückgebetet hat. Und es sind manchmal Worte, die wir nicht den Mut hätten auszusprechen oder für die wir in dem Moment nicht die Weisheit hätten, sie zu sagen. Und manchmal schenkt der Geist auch, dass man sie interpretieren und auslegen kann. Ja? Genau. Okay, hey, das war der nette Smalltalk vorweg und jetzt provoziere ich euch. Ist es okay? Seid ihr bereit, heute Morgen mit einer Veränderung wieder rauszugehen? Okay, das ist möglich, aber es liegt an deinem Herzen, an dem, was du aus den Worten, die ich rede, machst. Und du musst ja auch nicht alles annehmen, was ich sage, aber nimm doch das an, von dem du weißt, dass es vom Herrn ist, dass es die Bibel ist, dass es das Wort Gottes ist. Und ich möchte folgende Provokation vorwegschieben. Wer nicht betet, lebt als Atheist. Krasser Satz, oder? Aber es stimmt, um ehrlich zu sein. Wer nicht betet, lebt wie ein Atheist. Weil Gebet ist Gespräch mit Gott. Und mit Gott zu leben, Jesus nachzufolgen, bedeutet eine Beziehung mit ihm zu haben. Und dann ist es eine logische Folge, dass ich auch mit ihm rede. Also bete ich. Wenn ich nicht bete, lebe ich wie jemand, der Gott gar nicht kennt oder gar nicht an Gott glaubt oder Gott sogar aus seinem Leben ausschließt. Dann lebe ich wie ein Atheist. Ich bringe das mal auf eine menschliche Ebene. Wenn du verheiratet bist, gibt es Verheiratete hier heute? Einige melden sich so zaghaft. Ja. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du bist verheiratet und du hast seit 20 Jahren nicht mehr mit deinem Ehepartner gesprochen. Lebst du dann wie jemand, der verheiratet ist? Du lebst wie jemand, der allein ist. Und so ist es für uns in unserer Beziehung zu Jesus auch. Wer nicht betet, lebt wie ein Atheist. Wir sind als Kirche, die Bibel gebraucht da viele Metaphern, beschrieben als der Leib Jesu, als die Braut Jesu, als der Tempel Gottes, als eine Armee. Und hey, wir alle sind von dem ja immer nur ein Teil. Jedes dieser Bilder beschreibt ja unsere Gemeinschaft und nicht uns als Einzelnen. Also ich bin nicht der Leib Jesu, ich bin nur ein Glied am Leib Jesu und deswegen gehöre ich zu einer Kirche und muss zu einer Kirche gehören, weil ein Glied ohne Körper geht kaputt. Und ich bin auch nicht die Braut Jesu, auch wenn das im Zeitgeist gerade sehr passend sein würde wahrscheinlich, aber ich bin keine Braut, ich bin höchstens Bräutigam, aber auch nur von meiner Frau und nicht von irgendjemand anderem, aber ich bin ein Teil der Braut Jesu, nämlich der Gemeinde, die sich eines Tages mit Jesus vereinigen wird. Und ich bin auch nicht der Tempel Gottes, obwohl mein Leib schon ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Aber wir miteinander sind, ich als Einzelner bin ein Stein und wir miteinander bauen einen lebendigen Tempel Gottes. Und ich bin auch nicht die Armee Gottes, sondern nur ein Soldat in dieser Armee, genauso wie du. Und miteinander formen wir diese Armee. Und deswegen brauchen wir die Gemeinschaft miteinander. Das ist ungeheuer wichtig. Aber ich möchte heute Morgen auch einmal ganz stark betonen, wie wichtig es ist, dass deine persönliche Beziehung zu Jesus auf einem festen Fundament gegründet ist. Wenn ich so ein bisschen zurückblicke und einmal an diese Corona-Zeit denke, ich weiß, niemand will daran erinnert werden, wie wir alle, wie die Marsmännchen mit Masken durch die Gegend und so weiter. Aber lass uns mal kurz daran zurückdenken, weil es könnte ja mal irgendwann wieder so einen Shutdown aus irgendeinem Grund geben. Hey, wie viele Menschen haben in dieser Zeit den Glauben aus den Augen verloren, weil sie davon abhängig waren, in der Gemeinschaft getragen zu werden? Und es ist gut, manchmal brauchen wir diese Gemeinschaft wirklich und es ist gut, hier getragen zu werden. Aber es gibt Momente, da ist es auch wichtig, dass ich selber auf dem festen Fundament Jesus Christus stehe und durch Zeiten auch alleine hindurchkomme, weil vielleicht gerade einen Moment lang niemand neben mir steht. So, ich möchte heute dieses Fundament mit euch einfach einmal ganz neu prüfen, dem einen oder anderen dem Raum geben, dieses Fundament neu zu legen oder gegebenenfalls mal auszubessern. Hey, bei Gott sind Dinge manchmal auch in einer anderen Reihenfolge möglich. Wenn du ein Haus baust und das Fundament vergisst, das ist ziemlich übel, du kannst es wieder abbauen. Aber wenn du deinen Glauben lebst, aber das Fundament nicht stimmt, kann Gott dir die Gnade schenken, dass du es nachträglich nochmal neu legst, festigst, reparierst, wieder bis in die Tiefe mauerst, sodass das Glaubenshaus, das du baust, in einer Stabilität, in einer Festigkeit stehen kann. Im 1. Korinther 3, Vers 11 steht Folgendes: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, und er heißt, achso, ich dachte, das wüsstet ihr, Jesus Christus ist immer die richtige Antwort, wenn der Prediger was von einem will. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, und der ist Jesus Christus. Er ist unser Fundament. Auf ihn bauen wir. Und da gibt es so ein englisches Lied, das geht im englischen Text so: My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Meine Hoffnung baut auf nichts allein, auf Jesu Blut und Gerechtigkeit. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Ich traue den süßen Lockungen nicht, auf Jesu Namen lehne ich mich. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Auf Christus fester Fels mein Stand, jeder andere Grund ist treibend Sand. Himmlischer Vater, ich bete, dass du dein Wort heute Morgen lebendig machst, dass du durch mich redest, dass du Herzen berührst, dass du Herzen aufschließt und dass du in den Herzen Raum nimmst und eine Veränderung in der Beziehung zu dir wirkst, Herr. Segne du jeden kostbaren Menschen in diesem Raum heute Morgen durch dein Wort und schaffe du ein festes Fundament, das unerschütterlich bleibt bis an unser Lebensende oder bis du kommst. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Ich lese unseren Bibeltext noch einmal. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Im Lukas-Evangelium, da steht Folgendes in Kapitel 10 ab Vers 38 und bestimmt kennt ihr diese Begebenheit. Da heißt es: Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er, also Jesus, in ein Dorf kam. Und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf, und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen, sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, und jetzt hör gut zu, weil ich glaube, das ist das, was Jesus uns heute Morgen auch sagen möchte. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria aber hat das gute Teil erwählt, das wird nicht von ihr genommen werden. Und hier kannst du deinen Namen bitte heute Morgen einsetzen. Du kannst sagen, Günther, Günther, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Viktor, Viktor, bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Und einen muss ich noch erwähnen. Eike, Eike, ich weiß gar nicht, wo er sitzt. Eike, Eike, da habe ich das Teppichklebeband auch hingemacht. Das ist ein Insider, ein Running Gag, den alle kennen, die immer da sind. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwähnt und das wird nicht von ihr genommen werden. Hey, lass uns mal ganz kurz reflektieren, was Maria hier tut. Jesus kommt in ihr Haus. Er sitzt da irgendwo und sie setzt sich zu seinen Füßen. Und sie setzt sich dorthin wie jemand, der ein Jünger von Jesus ist, ein Schüler, jemand, der Jesus nachfolgt und von ihm lernt. Es war sehr untypisch, dass sie das als Frau gemacht hat. Sie macht das und Jesus findet es cool. Und was macht so ein Jünger und was macht dieser Rabbi, dieser Meister? Der Rabbi, der Lehrer, er redet, er lehrt, er erklärt und der Jünger, der setzt sich hin, hört zu. Aber dann gibt es einen Part, wo der Jünger Fragen stellt und der Rabbi antwortet. Und dann gibt es einen Part, wo der Rabbi Fragen stellt und der Jünger antwortet. Hey, wenn ich das mal runterbreche auf meine Beziehung zu Jesus, dann ist doch das, was Maria da tut, Gebet, oder nicht? Sie hört Gott zu, sie redet zu Gott und sie hört ihm wieder zu und sie redet wieder zu Gott. Und Jesus erklärt hier, hey, dieses gute Teil, diese Gemeinschaft, diese Kontemplation, also dieses auf Jesus schauen, ihm zuhören, ihn bewundern und ihm dann antworten und ihn wieder fragen, das ist so wichtig, das darf auf keinen Fall von einem Menschen genommen werden. Wer nicht betet, lebt als Atheist. Es ist so wichtig, dass in unserem Leben dieses feste Fundament von Gebet und von Bibel absolut präsent ist. Hey, dieses alte Kinderlied, lies die Bibel, bete jeden Tag, das sollten wir eigentlich in jeder Lobpreiszeit singen, weil es sagt den Kern unseres praktischen Glaubens aus. Wir beten und wir beschäftigen uns mit der Bibel. Ich werde heute mehr über Gebet sprechen, aber wir können die Bibel da nicht ausblenden, weil Gebet ohne Bibel geht gar nicht. Denn wir hören ja von Gott aus der Bibel. Und wir sprechen zurück zu Gott auf der Grundlage der Bibel. Und dann hören wir wieder von Gott durch den Heiligen Geist. Aber wir prüfen es an der Bibel. So, wir brauchen Gebet und wir brauchen Bibel. Ohne das beides hat unser Glaube kein Fundament. Das Ziel, ich sage es noch einmal, ist, dass du das Fundament deines Glaubens prüfst, dass du es neu legst, dass du es ausbesserst, dass du es abklopfst und dass es fest ist. Und wenn du mich nach einem Titel für die Predigt fragen würdest, dann heißt sie zuerst. Zuerst. Ich wollte sie vorher B&B nennen, aber dann habe ich gedacht, dann denken alle, das heißt Bed and Breakfast. Das soll dann aber Bibel und Gebet heißen. Ich bin auf Nummer sicher gegangen. Zuerst. Und ich weiß, ihr zeichnet die Predigt auf, aber wenn du sie auch nochmal schauen möchtest mit Bild und Ton, dann kannst du das tun. Du kannst auf meinen YouTube-Kanal gehen, heißt Marco Kasselbaum, sehr leicht zu finden. Da gibt es eine Playlist mit Predigten von mir und da findest du auch diese Predigt und sie heißt auch dort zuerst. Gibt es auch noch andere Sachen, kannst du natürlich auch anschauen. So, wer nicht betet, lebt wie ein Atheist und mit allen Konsequenzen, die das Leben ohne Gott mit sich bringt. Kein Gebet bedeutet keine Beziehung zum Herrn. Und ich möchte es heute Morgen einmal sehr deutlich sagen. Es hilft nicht, wenn wir immer nur regelmäßig für uns beten lassen, aber nie selber mit Gott reden. Es kann sein, dass wir gesegnet werden im Materiellen, weil Gott einfach gut ist, aber wir sind immer noch nicht in der Beziehung mit Gott. Es hilft auch nicht, wenn wir ab und zu eine Predigt hören und vielleicht sogar über den Sonntag hinaus, wenn wir nie mit Gebet darauf reagieren. Dann wird es keine Veränderung in unserem Leben freisetzen. Es hilft auch nicht, wenn uns immer nur andere helfen und wir nie für Gott aktiv werden. Es hilft uns nichts, wenn immer nur bei uns irgendwas ausgetrieben wird. Und es hilft auch nicht, wenn immer nur wir Heilung brauchen. Und ja, wir brauchen manchmal Heilung und manchmal brauchen wir Befreiung. Und das ist wichtig und das ist gut und das suchen wir. Aber Gott wird viel aktiver, wenn wir durch unsere Gebete auch für andere Menschen in die Bresche treten. Manchmal denken wir, ich kann ja gar nichts geben. Ich habe zu wenig Zeit. Ich habe keine finanziellen Ressourcen. Hey, eine Sache kannst du. Du kannst jeden Menschen dieser Kirche am Tag für eine Minute lang vor Gott bringen. Amen. Und was meinst du, was es bewirkt? Was meinst du, was es bewirkt? Hey, Zeit mit Bibel und Gebet sind die Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Kennt irgendjemand von euch Charles Spurgeon? Wer hat schon mal von Charles Spurgeon gehört? Ich muss euch was über den erzählen, bevor ich das Zitat vorlese. Er ist Baptist. Das ist erstmal nicht schlimm. Die Cousins von den Baptisten, naja, die Brüder von den Baptisten. Er hatte eine kleine Macke, weil er Baptist war, hat er dicke Zigarren geraucht. Baptisten rauchen ja. Pfingstler, no smoking please. Baptisten dürfen rauchen, ich weiß nicht warum. Im Himmel steht das irgendwo. Spurgeon hat dicke Zigarren geraucht, aber sonst war er völlig okay. Und als die Zigarrenfirma irgendwann Werbung mit seinem Gesicht gemacht hat, hat er aufgehört zu rauchen. Weil so berühmt war er als Prediger, dass man ihn als Werbeikone genommen hat. Hey, da möchte man als Prediger mal ankommen, oder? Charles Spurgeon hat Folgendes gesagt und der Satz ist richtig gut, weil der Mann hatte einfach einen tiefen Blick in Gottes Wort. Er sagte, du kannst mehr tun als beten, nachdem du gebetet hast. Der ist schon mal gut, ne? Der wird noch besser. Du kannst mehr tun als beten, nachdem du gebetet hast, aber du kannst nie mehr tun als beten, bevor du gebetet hast. Versteht ihr den? Du kannst nie mehr tun als beten, bevor du gebetet hast. Er will damit sagen, fang nichts an, ohne dass du gebetet hast. Martin Luther hat es ein bisschen anders gesagt. Er hat es so gesagt. Ich habe so elend viel zu tun, dass wenn ich nicht mindestens 2 Stunden am Tag bete, ich niemals schaffe, was ich zu tun habe. Was für eine umgekehrte Logik, oder? Hey, komm, wenn wir ehrlich sind, wir sagen doch, oh Herr, heute schaffe ich nur 10 Minuten zu beten, weil ich habe so viel zu tun. Bei Luther war es genau umgekehrt. Erst mal 2 Stunden beten und dann schaffe ich auch, was ich zu tun habe. Ein Mann namens Carl F. Henry, ein Evangelikaler aus den USA, der sagte Folgendes, es gibt nur eine Sache, die wirklich unabänderbar ist. Die Heilige Schrift muss sich erfüllen. Gebet, Bibel, das geht miteinander zusammen. Herr, er sagt, eine Sache ist völlig klar und unabänderbar. Die Heilige Schrift muss sich erfüllen. Ich will dir kurz erklären, auf welchen 3 Wegen sich die Heilige Schrift immer erfüllen wird. Der erste Weg ist, wenn du das Wort Gottes nicht beachtest, dann werden genau die negativen Konsequenzen in deinem Leben eintreten, die das Wort Gottes vorhersagt. Paulus schreibt das so, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten und so weiter. Also, hey, was die Bibel sagt, wird sich erfüllen, wenn du sie nicht beachtest. Das Umgekehrte ist natürlich, wenn du das beachtest, was die Bibel sagt und so lebst, wie Jesus es sagt, dann wird sich das Gute erfüllen, was die Bibel sagt. Hey, wer seinen Nächsten liebt wie sich selbst, wird von vielen Menschen zurückgeliebt werden. Amen. Wer Gott an die allererste Stelle setzt, wird von Gott auch an die allererste Stelle gesetzt und wird von Gott gesegnet sein. Wer das Prinzip des Zehnten beachtet, wird von Gott in eine treue Versorgung seinerseits hineingeführt werden. So natürlich funktionieren die Prinzipien Gottes. Und dann gibt es noch einen dritten Weg, nämlich die Weltgeschichte wird genauso verlaufen, wie die Bibel es sagt. Es wird sich erfüllen, Jesus wird wiederkommen, dann ist hier Schluss mit dem Bums und wir sind bei ihm. Amen. So. Die Bibel wird sich erfüllen. Da sind wir uns alle einig, oder? Also muss doch das Fundament unseres Lebens definitiv die Bibel und das Gebet sein. Ohne dem kann unser Glaubensleben einfach nicht funktionieren. Und ich möchte mit dir ganz kurz 3 Punkte teilen, um dann zu einer Schlussfolgerung zu kommen. Damit dieses Fundament in deinem Leben tragfähig ist, braucht es 3 Dinge. Zeit, Gebet und Bibel. Dein erster Punkt ist Zeit, Der zweite ist Gebet und Bibel. Und der dritte ist Killer fürs Gebet. Das ist mein Lieblingspunkt, auf den freue ich mich schon. Erster Punkt, Zeit. Hey, Gebet, Beziehung mit Gott braucht Zeit. Und ich höre, wie deine Gedanken sagen, aber ich habe ja keine Zeit. Die Wahrheit ist, du und ich, wir haben die gleiche Menge Zeit. 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche, 365,25 Tage pro Jahr haben wir Zeit. Und es liegt an uns, wie wir diese Zeit einteilen. Ich erinnere noch einmal an den alten Luther. Ich nehme mir erst mal 2 Stunden zum Beten und dann kommt der Rest. Und das ist unsere Entscheidung. Und ich weiß, sind nicht alle so gesegnet wie ich. Ich erzähle euch mal von mir. Mein Arbeitstag fängt erst um 8:30 an. Das heißt, ich schaffe es, früh genug aufzustehen, um morgens wirklich eine Stunde mit Gott zu haben. Das kriege ich jeden Tag hin, weil ich nicht so früh arbeiten muss. Einige von euch müssen vielleicht schon um 4:30 mit dem Auto losfahren. Natürlich kannst du da nicht eine Stunde vorher im Gebet und mit der Bibel verbringen. Das kann ich nachvollziehen. Aber lass mich dir mal ein paar Tipps geben, wie man Zeit auskaufen kann. Zum Beispiel folgendermaßen. Bei deinem Frühstück legst du dir die Bibel neben dich und du schaffst es 3, 4, 5 bis 10 Verse, je nachdem, wie du so im Lesen aktiv bist, zu lesen und einen davon in deinen Gedanken so nicht wörtlich, aber sinngemäß zu speichern. Das kriegt man hin, oder? Komm, morgens reden Ehepartner sowieso noch nicht so viel miteinander. Nicht beim Frühstück. Da ist man noch so, nimm die Bibel und merk dir einen Vers, den nimmst du mit in dein Auto, wenn du zur Arbeit fährst und dann hast du, sagen wir mal, 15 Minuten Arbeitsweg. Dann hast du 15 Minuten Zeit, diesen Vers zu reflektieren und laut zu beten. Und dann nimmst du dir noch 10 Minuten in deiner Mittagspause, die 15 Minuten von der Arbeit nach Hause und du bleibst noch 5 Minuten im Auto sitzen, bevor du in dein Haus gehst. Dann hast du am Tag eine Stunde gebetet. Das kann funktionieren, oder? Hey, wie einfach. Kann funktionieren. Zeit ist nicht das Problem, wir müssen unsere Prioritäten nur setzen. Aber Zeit nicht für Gott zu investieren, bedeutet, dass die Beziehung zu ihm leidet. Ich möchte euch ein Zeugnis erzählen, was Gebet bewirken kann. Das war 2010, damals bin ich bei uns in der Gemeinde Vollzeit angefangen. Nein, Quatsch, das stimmt gar nicht. 2006, es war 4 Jahre, bevor ich Vollzeit bei uns in der Gemeinde angefangen bin. So, da hatte Friedhelm Holthüß damals die Idee, Marco, komm doch Teilzeit mit in die Gemeinde und bleib Teilzeit im Schuhgeschäft. Und ich bin zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, Chef, ich möchte nur noch 30 Stunden in diesem Laden hier arbeiten. Und er guckte mich an mit strengen Augen und sagte, das machen wir nicht. Filialführungskräfte müssen immer Vollzeit angestellt sein. Und er ging weg und so, also ohne Gespräch, ohne Diskussion, es war einfach vorbei, war ein sehr kurzes Gespräch. Und irgendwie, aber ich habe im Herzen gespürt, aber Gott will mich doch in seinem Reich, er will mich doch in seinem Reich. Und ich habe gebetet, habe niemandem davon erzählt, weil ich fand es so niederschmetternd, dass ich es überhaupt niemandem erzählen wollte, weil ich keine tröstenden Worte hören wollte. Ich wollte einfach proklamieren, dass diese Aussage nicht stimmt. Habe mir Zeit genommen, dafür gebetet. Und eines Tages kommt mein Chef in diesen Laden und guckt mich an und sagt, ja, das mit den 30 Stunden können wir machen. Wann machen wir den Vertrag fertig? Ohne Nachfrage, ohne Bohren, ohne Betteln, ohne auf die Knie gehen. Hey Leute, Gebet hat Kraft, aber es braucht Zeit. Ohne Zeit funktioniert es nicht. Darf ich noch so eine Geschichte erzählen? Als unsere Joyce krank war, als Kind war und dann hatte sie plötzlich so eine Allergie im Gesicht und in den Gelenken von den Armen und von den Knien und so weiter. Und wir haben gleich so gedacht, okay, das ist blöd. Das ist so Neurodermitis, das ist was Blödes. Und sind so einfach ohne nachzudenken gleich direkt zu einem Kinderarzt gegangen. Und dieser Kinderarzt war irgendwie so ein bisschen spooky, aber er hat das nur angeschaut und er sagte gleich, oh, Neurodermitis. Sofort Matratze raus, Teppich raus, da unten ist Sanitätshaus, gleich kaufen, alles neu kaufen. Und wir sind da rausgegangen, wir waren fix und fertig. Wir haben gedacht, was machen wir? Da haben wir gar kein Geld für, das geht alles gar nicht. Kasse zahlt nicht alles. Und was haben wir gemacht? Sind nach Hause gegangen, haben angefangen zu beten und hatten den Impuls, geht zu einem anderen Kinderarzt. Ich bin mit Joyce zum anderen Kinderarzt gefahren der war ein bisschen sachlicher. So, ja, das sieht schon aus wie Neurodermitis, aber wir machen mal einen Bluttest, wir messen mal alles ganz genau. Am Ende kam heraus, sie hatte keine Allergie gegen nichts, gegen gar nichts. Nicht mal gegen Furze oder so, also gegen nichts. Keine Allergie. War einfach gesund, kerngesund. Hey, wir wissen nicht, ob Gott sie geheilt hat oder ob sie einfach keine Allergie hatte. Das lässt sich leider nicht mehr belegen. Aber wir wissen eine Sache. Gebet ist die Kraft, die unser Leben verändert. Leute, nehmt euch Zeit für Gebet. Gebet und Bibel kannst du nicht voneinander trennen. Das ist mein zweiter Gedanke. Maria sitzt zu Jesu Füßen. Sie hört und fragt und redet und hört und fragt und redet. Und hey, das möchte ich uns auch für unsere Gebetszeiten ans Herz legen. Leute, Gebet ist Gespräch mit Gott. Und Gespräche, ich meine, das auch mal fürs Zwischenmenschliche, vielleicht als kleiner Tipp. Es gibt ja zwei Arten von Leuten. Es gibt die, die nur reden und die, die nur zuhören. Dazwischen gibt es selten, also meistens Prediger reden immer nur, Gemeinde hört immer nur zu. Also kannst du dir überlegen, zu welcher Seite ich gehöre. Oft ist es so, aber mein Tipp für ein Gespräch, Gespräche sind dann richtig gut, wenn es 50%, 50% ist. 50% reden, 50% hören. Mal an alle die, die immer nur reden, hey, manchmal zuhören. Der andere Mensch lebt auch. Der hat auch interessante Dinge zu sagen. Und die, die immer nur hören, hey, dein Gegenüber möchte dich auch mal kennenlernen und was von dir erfahren, erzähl einfach mal was. Und wenn du nur 20% schaffst, ist es ja schon ein Start. Aber bei Gott ist es genauso. In der Zeit mit ihm ist es gut zu hören und auch zu reden und auch wieder zu hören. Und manchmal hört man durch die Bibel, indem man in ihr blättert und liest oder einfach seine Bibelleser am Tag hat. Und manchmal hört man direkt von Gott und er redet in unser Herz, in unsere Gedanken. Und wir haben was direkt von ihm empfangen. Aber beides miteinander ist von ungeheurer Bedeutung. Josua hört das von Gott so, der sagt zu ihm in Josua 1, Vers 8, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Gott erklärt Josua ganz genau, wie das mit der Bibel funktioniert. Lies sie, verinnerliche sie, bete sie zurück. Wenn die Bibel im Alten Testament sagt, dass man über das Wort Gottes nachsinnen soll, dann geht dieses Nachsinnen im Hebräischen auf ein Wort zurück, das zu tun hat so mit dem Wiederkäuen von Tieren. Wisst ihr, wie Kühe ihr Gras verdauen? Einige gucken jetzt so, das ist ja eklig. Ja, aber pass auf, das ist eine gute Illustration. Kühe fressen Gras bis in einen ersten Magen. Irgendwann legen sie sich hin, dann holen sie es wieder hoch, kauen das nochmal kräftig durch, um es dann irgendwann endgültig zu verdauen. Und das ist die Idee, die Gott mit seinem Wort auch hat. Wir nehmen das erstmal in uns auf, dann sprechen wir das laut, murmeln das wieder vor uns hin, zu Gott zurück und dann irgendwann fängt es an, in uns seine Frucht zu bringen. Ja, ich möchte euch was erzählen über die Bibel, ganz schnell. Es gibt eine Studie in den USA, die ist schon ein bisschen älter und ich habe die Quelle nicht mehr rausgesucht und auch nicht die genauen Statistiken, aber es fällt mir gerade so ein und ich gebe euch das nochmal mit. Dort hat eine Universität, eine säkulare, eine weltliche Universität, eine weltliche, keine christliche, nicht Leute, die schon, sondern Leute, die kritisch sind, haben untersucht, was Bibellesen im Leben des Menschen bewirkt. Und sie haben diesen Test mit 40.000 Menschen durchgeführt. 40.000, das ist repräsentativ, oder? Man hat Folgendes festgestellt. Leute, die einmal die Woche Bibel lesen oder was aus der Bibel hören durch eine Predigt oder so, erleben keine Veränderung im Leben. Null. Leute, die zweimal die Woche was mit der Bibel zu tun haben, erleben keine Veränderung im Leben. Null. Leute, die dreimal die Woche was mit der Bibel zu tun haben, da gibt es so eine minimale Veränderung irgendwo im Denken, die man feststellen kann, aber im Leben so wirklich keine Veränderung. Bei Leuten ab, und da waren sie platt. Bei Leuten, die viermal oder mehr die Woche die Bibel lesen, da gab es plötzlich wie so einen Quantensprung. eine massive Veränderung in Freiheit von Pornografie, in der Art und Weise, wie man über andere Menschen denkt, in der gesamten Beziehung zu Gott, im gesamten Lebensstil, Denkweise und im Krankheitsbildern und. Also es ist eine riesige Veränderung plötzlich bei denen, die regelmäßig, also 4 oder 7 Mal die Woche ihre Bibel in die Hand nehmen. Hey Leute, das hat eine säkulare Universität herausgefunden und erforscht. Wie blöd sind wir denn, wenn wir das nicht verstehen? Wo wir doch wissen, dass die Bibel Gottes inspiriertes Wort ist. Hey, Gebet und Bibel kannst du nicht voneinander trennen. Der dritte Punkt. 3 Gebetskiller. Und die kennen wir alle. Mit denen kämpfe ich, mit denen kämpfst du. Und wir können sie überwinden. Das ist die gute Nachricht. Der erste ist Stress. Stress killt unser Gebet. Ich erinnere noch einmal an unseren Martinus Luther, der Folgendes gesagt hat: Ich habe so elend viel Stress, dass ich von morgens 5 bis abends 10 einfach hektisch durch die Gegend rennen könnte. Aber das mache ich nicht. Ich nehme mir 2 Stunden Zeit zum Beten, damit ich die Dinge, die ich zu erledigen habe, dann in Effektivität und Weisheit erfüllen kann. Hey, Stress ist ein Gebetskiller und ich ermutige dich. Dallas Willard hat das so gesagt: Schaff allen Stress aus deinem Leben, weil das ist der Killer des geistlichen Lebens. Das killt dein geistliches Leben. Und du kannst Stress folgendermaßen aus dem Leben bringen, indem du den Tag mit Gott beginnst und ihn bittest, dass er dich emotional bewahrt, dass du nicht in diese Rennerei hineinkommst, sondern dass du die Dinge zwar erledigst, die du zu erledigen hast, aber du tust es in deinem Trott, in deinem Tempo, in deiner Ruhe, in deiner Geschwindigkeit, die Gott dir aufs Herz legt. Aber das funktioniert nur, es wird nur funktionieren, wenn du deinen Tag mit Gott beginnst und wenn du deinen Tag mit Gott beendest, indem du am Abend all das, was dich belastet hat am Tag, wirklich bei ihm ablegst. Hey, Psalm 23 sagt ja, er führt uns zu stillen Wassern. Das heißt dort nicht, er führt uns unter die Niagara-Fälle, sodass wir abends im Bett liegen und aber so liegen wir oft im Bett, oder? Hey, das Ding ist, leg es erstmal bei Gott ab. Und oft ist es gut, dieses Gebet nicht im Bett anzufangen, sondern den Stress gar nicht erst mit bis ins Bett zu nehmen und ihn schon im Wohnzimmer oder im Badezimmer oder in der Küche zu lassen. So, beginn deinen Tag mit Gott und beende ihn mit Gott. Schaff den Stress aus deinem Leben. Das zweite Ding, was uns unser Gebet tötet, ist Ablenkung. Ablenkung. Ablenkung trennt uns von Gott. John Piper ist auch so ein Amerikaner, der hat Folgendes gesagt: Gott mag soziale Medien sehr, weil am Tag des Preisgerichts, wo wir alle vor Jesus sitzen und mit ihm über unser Leben reflektieren und auch darüber sprechen, warum wir so wenig gebetet haben, wird der Herr einfach sagen: Schau bitte einmal auf deine Online-Zeiten. Du hattest Zeit zum Beten. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei meinem Handy ist es so, dass immer am Anfang der Woche irgendwie so eine Statistik der Online-Zeiten kommt. Und diese Statistik hat mich dazu überführt, dass ich kein Facebook, kein Instagram habe, weil, hey, ich sage nicht, dass du es nicht haben darfst, ich sage nur, ich habe keins, weil ich weiß, dass wenn ich das habe, dann hänge ich da drinne und das raubt meine Zeit. Deswegen habe ich das nicht. Damit ich nicht ganz aus der Zeit gefallen bin, habe ich so einen YouTube-Kanal. Aber nur den. Weil da brauche ich nicht reingucken, da schreibt ja keiner was. Also versteht ihr den Gedankengang? Ablenkung trennt uns von der Beziehung mit Gott. Es lenkt uns einfach ab. Wir sind ständig irgendwie unter Strom. Früher sprach man noch von dem viereckigen Kasten mit dem langen Schwanz, der uns von Gott weghalten will. Aber hey, den Fernseher hat man nur abends angemacht. Heute haben wir das Ding in der Tasche und ist überall bei uns. Und manch einer schafft ja nicht mal eine Lobpreiszeit, um während der Lobpreiszeit noch schnell zu stalken, ob bei Instagram irgendjemand wieder sich nackt gezeigt hat. Und ich rede ja die Realität. Ich sitze ja in Kirche nicht immer in der ersten Reihe. Ich setze mich ja manchmal auch mitten rein. Rat mal, was man dann so sieht. Das ist doch die Wahrheit. Hey Leute, Ablenkung trennt von Gott. Und es gibt diese andere Art von Ablenkung und das ist tragisch. Manche beten nicht, weil es ihnen zu schlecht geht. Dieser Druck auf dem Leben trennt sie vom Gebet. Aber gerade dann. Und eine Sache schaffen wir alle. Zu Gott zu sagen, Herr, hilf mir, rette mich. Und das Gebet, das Jesus am liebsten hört, ist, rette mich. Das erhört er doch. Und andere beten nicht, weil es ihnen einfach zu gut geht. Hey, gerade wenn es uns gut geht, sollten wir Gott ehren und preisen und loben und Zeit mit ihm verbringen. Und gerade wenn wir im Urlaub sind und in schöner Natur, wie einfach ist es dann, sich mal kurz eine Bank zu suchen, mal hinzusetzen und den Herrn einfach für den Blick über die Mosel oder über den Grand Canyon oder was weiß ich, was dein Portemonnaie für Urlaube zulässt. Einfach mal preisen. Hey, Gott ist überall dabei. Stress, Ablenkung. Und der dritte Punkt, der dritte Gebetskiller, und damit komme ich auch zum Schluss, ist Aktivismus. Manchmal versuchen wir Gott sogar zu dienen, aber wir tun es, ohne ihn vorher zu fragen. Wir wollen Gott dienen, aber wir nehmen uns nicht die Zeit, ihn vorher zu fragen. Und wenn wir einfach drauf losspurten, um irgendetwas zu machen, damit irgendwas erreicht wird und wir versuchen, aus unserer Kraft unser Reich aufzubauen, dann dienen wir letztendlich nicht Gott, sondern unserem Ego. Kann man den Gedankengang nachvollziehen? Hey, das ist doch die Seuche, von der alle Lobpreiser, Prediger, alle die Mikros in der Hand halten. Das ist doch der Punkt, auf den wir aufpassen müssen, dass wir nicht uns dienen und wie wir dastehen, sondern dass wir uns immer wieder zurücknehmen und uns ganz bewusst machen, das, was ich hier tue, gehört Gott allein. Ihm gehört alle Ehre und ihm gehört alles Lob. Und ey, wenn er seinen Segen von mir wegnimmt, dann steht hier irgendwie ein Luftsack, der nur Luft rauspustet. So, hey, lasst uns doch bewusst werden, was immer wir auch für Gott tun wollen, das müssen wir mit ihm tun. Das Markus-Evangelium endet so, dass Jesus seine Jünger losziehen und dann heißt es da, und der Herr wirkte mit ihnen durch die begleitenden Zeichen. Ohne den Herrn. Und die Beziehung beginnt immer im Gebet. Ich möchte zum Schluss kommen. Und wenn du noch die Geduld mit mir hast, ich würde gerne mit uns diesen Vers aus Josua noch einmal lesen und ein bisschen einrahmen in den Kontext. Und weil es ein etwas längerer Bibeltext ist, würde ich euch einladen, dass ihr, wenn ihr das könnt und schafft, vielleicht schon mit mir zusammen aufsteht, während ich den vorlese, damit er einfach so durch eure Ohren bis ins Herz und bis in euer Innerstes fallen und rutschen kann. Der ist auch gut vor der Kollekte, Viktor. So, steht doch zur Kollekte mal auf, da kann man ja viel besser in die Hosentasche. Also, das ist was anderes. Josua 1, Vers 1 bis 9, da heißt es folgendermaßen. Und darf ich euch eine Hausaufgabe geben? Erstens, schaut euch die Predigt nochmal an, notiert euch die Zitate, die Bibelstellen und Josua 1, 1 bis 9. Lest den 25 Mal und preist Gott für diese Bibelpassage, weil die ist so gut. Und es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe, von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Ich hake ganz kurz ein, merkt ihr das wieder mit Gebet und Bibel, mit Hören von Gott, was er sagt, die Zusage, aber dann kommt auch die Anleitung. Hey, Gott sagt, wo du deinen Fuß hinsetzt, das gehört dir. Aber er sagt nicht, setz deinen Fuß auf die USA oder auf China, sondern er sagt, das ist die Grenze des Landes. So, hey, Gott hören, ihm antworten und wieder von ihm hören. Das ist das Prinzip, wie es funktioniert. Und dann geht die Zusage weiter. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Ich muss das, glaube ich, hier jemandem zusprechen. Das ist ein Impuls, den ich habe. Gott sagt dir, ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihnen zu geben und ihren Vätern geschworen habe. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Leb mit der Bibel, leb mit der Bibel, handel nach dem ganzen Gesetz. Weich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Die Bibel erfüllt sich immer, wenn du ihr gehorchst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Bete, rede mit Gott darüber. Dieses Gesetz soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Dann wirst du auf deinem Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten? Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Gott ist mit dir. Wenn du mit ihm redest, ist er da. Und er wird dir antworten und du wirst ihn hören. Hey, ich möchte, dass wir miteinander beten und ich würde zwei kurze Gebete vorsprechen. Ich lade euch ein, dass ihr beide mit mir nachsprecht, auch wenn vielleicht nicht alles auf jeden jetzt so zutreffen wird. Aber ich möchte jeden mit hineinnehmen. Das erste Gebet geht so. Herr Jesus, ich lade dich heute in mein Leben ein. Achso, ihr könnt es einmal nach. Ich mache es kürzer, damit ihr das schafft. Herr Jesus, ich lade dich heute in mein Leben ein. Sei mein Herr. Sei mein Retter. Mach mich zu einem Kind des himmlischen Vaters. Vergib all meine Schuld. Reinige mich von meinen Sünden. Heiliger Geist, komm und lebe in mir. Das zweite Gebet ist so ähnlich, aber sprech doch auch das nach. Herr Jesus, ich habe dich aus den Augen verloren. Gebet und Bibel waren nicht Teil meines Lebens. Heute komme ich zu dir zurück. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld. Pflanz mich im Haus meines Vaters. Für immer. In Jesu Namen. Und himmlischer Vater, ich bete, dass du diese ganze Gemeinde segnest. Und dass das ja ein Haus von Bibel und Gebet ist. Das heißt ja auch Lighthouse. Hier soll dein Licht sein. Das Licht aus deinem Wort und das Licht durch deinen Heiligen Geist im Gebet. Herr, wirk du das. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass du in jeder Not, in jeder Sorge, in jedem Bereich begegnest, weit über das hinaus, was ich heute gepredigt habe. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Hey, wenn eins dieser Gebete für dich heute zu 100% treffend war, du entweder zu Gott zurückgekehrt bist oder da Dinge wieder in Ordnung bringen willst, oder wenn du heute hier bist und du hast diese Entscheidung für Jesus noch nie so bewusst getroffen, wie wir es in dem Gebet formuliert haben, dann möchte ich dich ermutigen, dass du gleich, wenn der Gottesdienst vorbei ist, noch einmal hier zu uns nach vorn kommst und wir noch einmal persönlich miteinander beten, kurz reden. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.